ARD Sounds.
Stell dir vor, du gehst wandern. Du bist unterwegs auf der Schwäbischen Alb im Südwesten von Deutschland. Du hast einen super Ausblick auf die schöne Hügellandschaft. Du bist schon den ganzen Tag unterwegs. Die Beine werden müde und die Sonne geht langsam unter. Du denkst dir, hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig zurück zu meinem Auto. Und auf deinem Rückweg kommst du aus einem Waldstück heraus und siehst eine einsame Hütte auf einer Wiese stehen. An der Seite entdeckst du ein Loch in der Holzwand, so ein Spalt. Sieht fast ein bisschen so aus, als wäre es absichtlich da. Und das macht dich irgendwie neugierig. Du kramst dein Handy raus, machst die Taschenlampe an, leuchtest in die Hütte rein.
Oh mein Gott.
Und als du siehst, was da drin ist, zuckst du kurz zusammen. Der Anblick ist nämlich irgendwie creepy.
Why am I doing this? Why? Geh weiter, lauf einfach
zurück. Zwei Erwachsene, ein Baby,
no.
Ein Ochse und ein Esel in einer Reihe aufgestellt. Schnell erkennst du aber, die sind nicht echt, die sind aus Holz.
Maria,
ja, das
Josef.
Ist sozusagen ein Krippenspiel in Lebensgröße. Die Figuren sind in der Hälfte durchtrennt. Josef fehlt der Rücken und Maria hat keine Beine mehr.
Was?
Und du denkst dir nur, was ist denn hier los? Ich bin Anna Duschime.
Katjana Gerz, hallo.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, aber immer mal ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Und Katjana, ich erzähle dir heute die Geschichte von einer eigentlich unscheinbaren alten Holzhütte auf einer ganz normalen Wiese. Und trotzdem landet die Hütte irgendwann vor Gericht. Denn niemand weiß, ob sie überhaupt auf dieser Wiese stehen darf. Bevor es richtig losgeht mit der Folge, haben wir aber noch eine Ankündigung. Wir gehen mit Cuff Crimes
live!
Yes!
Und zwar im Rahmen der ARD Sounds Festival in Nürnberg am 7. Mai. Das ist heute! Bist du aufgeregt? Das wird eine tolle Folge.
Ich bin aufgeregt, ich habe geduscht, ich habe eine richtige Hose an. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Und für alle, die ganz spontan sind, Tickets bekommt ihr immer noch unter www.ardsoundsfestival.de. Und den Link findet ihr auch nochmal in den
Show Notes.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt.
Bitte!
Es ist das Jahr 2012 und wir befinden uns am Rande der Schwäbischen Alb. Genauer gesagt in Donzdorf. Das liegt eine Autostunde von Ulm und eine von Stuttgart entfernt. Also mitten in der baden-württembergischen Provinz. Dort, wo man richtig schön schwäbelt. Donzdorf hat so ungefähr 11.000 EinwohnerInnen. Einer der Donzdorfer ist Andreas Geiger. Er ist 42 Jahre alt und arbeitet als Filmemacher und macht vor allem Dokus. Andreas ist gut vernetzt in Donzdorf. Schließlich ist er hier groß geworden und wohnt auch immer noch da. Sein Vater, Helmut Geiger, wohnt auch in Donzdorf und auch dessen Vater hat schon in Donzdorf gelebt. Also die Geiger sind schon seit vielen Jahren, Generationen basically Donzdorf-Inventar. Helmut, also Andreas Vater, wird übrigens Sommer-Helmut genannt. Wieso, das weiß ich leider nicht, aber vielleicht...
Weil er ein Sonnenschein ist? Weil er,
ne, hab ich jetzt auch gedacht.
Ist?
Es wäre aber krass, wenn das so sarkastisch wäre. Also der ist so ein Miesepeter und dann wird der immer Sommer-Helmut genannt.
Ja.
Habt ihr auch so Leute bei dir im Dorf, die so einen komischen Spitznamen haben, von dem man aber nicht weiß, woher der kommt?
Meistens waren das so, wenn die Leute so komische Nachnamen, also komisch nicht. Aber ja. Ich weiß, ich hatte einen in der Klasse, der hieß Pickel. Hieß halt Pickel mit Nachnamen, ja. Deswegen war es halt, aber der hatte auch Pickel, deswegen was like.
Weißt du, Gott kennt keine Gnade manchmal. Genau wie viele andere Donzdorfer besitzen auch die Geigers eine Wiese am Rand von Donzdorf. Das gehört dort zum guten Ton, man hat halt eine Wiese. Deren Wiese ist etwa 8000 Quadratmeter groß. Ich weiß, du fragst dich, ist das größer Fußball. Als ein Fußballfeld? Ja, ein bisschen größer als ein Fußballfeld. Okay. Und zwischen zwei Waldstücken gelegen. Quasi so ein langgezogener Streifen zwischen den zwei Wäldern, wenn man so will. Diese Wiese heißt der Schindervasen. Und Vasen bedeutet so viel wie Rasen oder feuchter Boden oder Wiese. Auf jeden Fall, der Schinder war der Abdecker, auch Vasenmeister genannt. Der Typ, der sich um Tierkadavern und die Weiterverwertung von Tieren gekümmert hat. Und dafür hat er eben diese Wiese benutzt. Disgusting.
Also, wir haben eine große Wiese.
Genau.
Okay, diese Wiese ist einfach eine Wiese.
Ist einfach eine Wiese zwischen zwei Wäldern.
Genau. Aber
die
was
heißt
ist das
Schindervasen.
Mit diesem,
diese Wiese heißt Schindervasen.
Das heißt, nur ein Name für diese Wiese heißt Schindervasen.
Schindervasen, genau.
Okay, okay.
Der Schindervasen war schon im Besitz von Andreas' Großeltern. Sie hatten nämlich auch einen Hof, aber der Großvater wurde im Zweiten Weltkrieg eingezogen und ist dann auch im Krieg gefallen. Das bedeutet, Andreas' Großmutter ist alleine mit dem ganzen Hof.
Mhm.
Und deshalb übernimmt dann Andreas' Vater, Sommer-Helmut, mit 14 Jahren
oh my gosh.
Den Hof. Seitdem gehörte Helmut auch eine Holzhütte, die sein Vater, der im Krieg gefallen ist, noch vor dem Zweiten Weltkrieg auf dem Schindervasen gebaut hat.
Aha.
Und vor ein paar Jahren hat Helmut dann das Grundstück und die Hütte seinem Sohn überschrieben. Jetzt gehört sie also Andreas.
Andreas.
Der Dokumentarfilmer. Hier in der Region ist es übrigens gar nicht so unüblich, so eine Hütte zu haben. In Schwaben gibt es ja das Sprichwort, schaffe, schaffe, Häusle baue. Kennst du das?
Mhm. Nein.
Nein, okay. Du hast es so überzeugend gesagt. Das ist so ein bisschen wie so ohne Fleiß kein Preis. Arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Schaffe, schaffe,
Häusle baue, damit du dir halt ein Haus bauen kannst. Damit du dir schöne Dinge leisten kannst, musst du halt arbeiten. So würde ich das interpretieren. Wobei man das Sprichwort in der Region auch umdichten kann zu schaffe, schaffe, Hiddle baue. Denn?
Hiddle.
Hiddle. Denn das Schwabenland ist auch Hüttenland. Ganz viele der Donsdorfer haben eine Wiese mit einer Hütte und die werden oft von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Die einen erben Schulden, die anderen eine Wiese. Früher wurde auf den Wiesen vor allem Landwirtschaft betrieben und die Hütten waren Lager. Heute ist es eher so ein bisschen Tradition, dass man diese Hütten im Familienbesitz hat.
Okay.
Vielleicht wie so eine große Scheune oder so. Weißt du, was ja. Ein Atelier können wir daraus machen. Ja, also irgendwie sowas. Die Dorfjugend in Donsdorf hat zum Beispiel aus einer Hütte eine komplette Bar gebaut. Und die sprechen auf jeden Fall meine Sprache. Mit einem Tresen, mit einem Kühlschrank voller Bier und Dartscheibe. Andere nutzen ihre Hütten als Ferienresidenz, stellen also ein Bett hinein, damit man dort auch mal schlafen kann. Bestimmt kann man das auch für sehr viel Geld an so gestresste Großstädter verkaufen, weißt du? Es gibt sogar eine Hütte in Donsdorf, die als Bandprobenraum genutzt wird.
Super,
also, wenn du so eine Hütte hättest in Donsdorf oder anderswo, was würdest du da reinmachen? Wie würdest du sie nutzen?
Ich habe wieder Plakatensucht.
Postersucht.
Mhm. Ich habe sehr viele Poster und die würde ich da lagern.
Wie viele Poster hast
du? Ich traue mich nicht zu fragen. Heute, wir sind in einem Alter, wir können keine Poster mehr aufhängen in unserem Zimmer oder in so einer Wohnung. Hast du einen
Man
Poster?
Man macht einen Rahmen drum und dann nennst du es Kunst.
Bild.
Kunst. Dann nennst du es Kunst. Die Geigers benutzen die Hütte einfach als Abstellraum. So, die haben keine Postersucht wie du und die machen einfach einen Abstellraum daraus fertig. Da ist irgendwie ein alter Trecker drin, alte Landwirtschaftsgeräte und einige Holzbretter liegen da rum.
Mhm.
Also so ganz nach dem schwäbischen Sparsamkeitsprinzip findet Sommerhelmut die Dinge natürlich zu schade zum Wegschmeißen und tüftelt lieber an ihnen herum. Aber der Schindervasen und diese Hütte haben vor allem eine große emotionale Bedeutung für die Geigers.
Ja.
Denn für Sommerhelmut ist das sozusagen eines der wenigen Andenken an seinen im Krieg gefallenen Vater.
Ja.
Für mich klingen die so ein bisschen so, die Geigers, als ob die so close-knit sind. Also die sind eng irgendwie miteinander, haben viel miteinander zu tun. Ist das ein Red Flag schon, wenn eine Familie zu eng ist? Oder was denkst du so ein bisschen über die Geigers?
Ich würde sagen, eine gute Beziehung ab 50 mit seinen Eltern ist gesund und ist schön. Wenn du so in den 30ern bist, dann muss man sich so ein bisschen von denen distanzieren, sein eigenes Leben machen und sowas. Auch mein Vater hat ein Haus geerbt von seinem Vater, das er auch geerbt hat von seinem Vater. Also wir haben diese Distanz auch in unserem Dorf. Und mein Vater lebt in dem Haus, wo er geboren wurde. Ich glaube, ich finde das schön.
Ich finde das auch schön.
Ja.
Und ich finde auch mit 30 kann man auch eine enge Beziehung zu seinen Eltern haben. Ich telefoniere
absolut
jeden Tag mit meiner Mutter.
Es gibt nur irgendwo dazwischen irgendwann mal, wo man sich ein bisschen distanziert.
Am Wochenende mache ich das zum Beispiel. Da melde ich mich nicht bei meiner Mutter. Nur Montag bis Freitag. Am Wochenende ist
Me-Time.
Ja. Also Anfang Dezember 2012 liegt aber auf einmal ein Brief in Andreas' Briefkasten. Und der wird vieles ändern. Darin steht: Sehr geehrter Herr Geiger, wie ich vor kurzem feststellen musste, wurde die oben genannte Hütte von Ihnen mit einem Traktor sowie einem Anhänger ohne ein vorliegendes Pachtverhältnis in Beschlag genommen. Als Eigentümer fordere ich Sie auf, diese umgehend spätestens bis zum 21.12.2012 wieder zu räumen.
Hä? Was? Fremder Mann sagt, hey, du hast was damit gemacht, das ist meins, mach's
ja
weg.
Ja, so genau.
Aber es ist ja nicht seins, gehört dem Andi und Sommer.
Warte, vielleicht auch nicht. Andreas' Großvater hat diese Hütte vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Seitdem nutzt die Familie sie durchgängig. Wie kann es denn sein, dass jemand behauptet, Eigentümer zu sein? Du hast schon die richtigen Fragen gestellt. Auf dem Brief steht ja ein Name. Irgendjemand wird den Brief ja geschrieben haben. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie eine Verbindung. Also Andreas fängt dann an zu googeln. Er googelt den Namen auf dem Umschlag. Wer ist das, der ihm seine Hütte beanspruchen will? Andreas findet heraus, dass es sich um einen Unternehmer handelt. Und um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, sagen wir seinen echten Namen hier nicht. Darum habe ich ihm jetzt meinen Lieblingsnamen gegeben. Falco.
Falco.
Falco ist ein international sehr erfolgreicher Geschäftsmann, Businessman, 5'9", Finance Bro, weiß ich nicht. Ja, aber so, glaube ich, so habe ich mir vorgestellt. Und auch noch ein leidenschaftlicher Jäger dazu. So ein bisschen Oldschool-Hobbys. Um seiner Leidenschaft nachzugehen, hat er sich sogar ein eigenes Stück Wald gekauft.
Aha, jetzt kommen wir der Sache
mal schon ein bisschen näher, ne? Den Gemeindewald Messelberg, der direkt an das Grundstück von Andreas grenzt. Das konnte er aber nur machen, weil die Stadt Donsdorf den Wald zu Geld machen wollte. Stichwort Umgehungsstraßen. In Donsdorf gibt es nämlich seit ein paar Jahren eine Diskussion, die wahrscheinlich vielen Leuten in Dörfern und kleinen Städten bekannt vorkommt, nämlich Umgehungsstraßen.
Dass die riesen Lastwagen nicht durchs Dorf brettern.
Genau, der viele Verkehr im Ortskern, der nervt ein bisschen, ja, der sorgt für Unruhe und für Streit.
Deswegen weiter.
Und viele BewohnerInnen in Dörfern wollen mehr Ruhe vor Autolärm und weniger Abgase in ihrem Ort haben. Und deshalb wollen sie immer Umgehungsstraßen haben, die um die Ortschaft quasi herumführen, damit wirklich nur die Leute ins Dorf fahren, die dort auch hin müssen. Auf der anderen Seite werden solche Umgehungsstraßen auch kritisiert, weil dadurch noch mehr Straßen in die Natur reingebaut werden, weißt du?
Mhm.
Und außerdem hat das häufig negative Auswirkungen auf lokale Geschäfte in den Ortschaften, weil natürlich dieser Verkehr sind ja auch potenzielle KundInnen. In Donsdorf ist es auch das Thema, die Bundesstraße 466. Mein Stiefvater redet so gerne in Bundesstraßen. Naja, auf jeden Fall die B466 von Süßen nach Nürnberg, die führt genau durch den Stadtkern von Donsdorf. Und da sind also viele PendlerInnen unterwegs. Und deshalb möchte die Stadt eine Umgehungsstraße bauen. Ja. Fast 17 Millionen soll das Ding kosten, um sich das leisten zu können.
17 Millionen
ist krass, ne? Da muss man ein paar Banken, ein paar mittelgroße Sparkassen überfallen. Um sich das leisten zu können, will die Stadt Donsdorf Grundstücke verkaufen. So auch eben diesen Gemeindewald Messelberg. Falko, unser Finance Bro 59, der lässt sich das nicht.
Wie viel hat das denn gekostet? Weißt du
das? Das Grundstück, vielleicht kommen wir gleich noch drauf, aber auf jeden Fall 17 Millionen das ganze Vorhaben.
Mhm.
Und die verkaufen halt alle möglichen kleinen Grundstückchen, so, ne? Alles, was sie halt kriegen können. Der passionierte Jäger Falko lässt sich das nicht zweimal sagen. Der Wald gehört ihm. Und jetzt schreibt er eben erstmal diesen Brief an Andreas Geiger mit der Aufforderung, jetzt mal diese Hütte zu räumen.
Mhm.
Aber Andreas checkt das ja nicht. Er denkt, das ist doch meine Hütte. Hä? Die habe ich von meinem Vater Sommer Helmut. Der hat es von seinem Vater geerbt. Das ist meine Hütte auf meinem Grundstück.
Ja.
Ich weiß nicht, was der Falko von mir will. Trotzdem ist er natürlich skeptisch, wenn du so einen Brief bekommst, der irgendwie sagt, raus aus meinem Haus. Dann denkst du ja auch, hä? Er ist jetzt skeptisch und will herausfinden, wie genau die Grundstücksgrenzen verlaufen. Andreas denkt, Falko wird ja irgendeinen Grund gehabt haben, sich bei mir zu melden. Deshalb kramt er Unterlagen von ganz früher heraus, so richtig alte Grundrisse und Baupläne vom Schindervasen, bei denen man aufpassen muss, dass sie nicht so auseinander.
Ja.
Weißt du, das ist schon
wie mein Geburtsurkunde.
Ja, das sind so
Wirklich? Die fällt auseinander, ich weiß nicht.
Wann bist du geboren? 1800?
Ich habe das sehr oft in der Hand gehabt und jetzt ist alles verfisselt.
Boah, also Geburtsurkunde, da fühle ich mich, noch nie habe ich mich so erwachsen gefühlt, als wenn ich so einen Ordner angelegt habe.
Oh, wow.
Da steht auch wichtige Dokumente. Business, Geld. Dann habe ich das dann so alles reingelegt.
Das ist sehr gut.
Ja. Sommer Helmut muss sehr gewissenhaft gewesen sein, weil irgendwie sind die Sachen da noch aufbewahrt worden und der findet also ganz alte Grundrisse und Baupläne von dieser Wiese, also vom Schindervasen. Aber was er auf den sieht, überrascht ihn sehr, denn auf einem Plan ist der Grundriss von seinem Fußballfeld großen Schindervasen eingezeichnet. An der Seite sieht er auch den Grundriss der Holzhütte, aber sein Großvater hat einen kleinen, aber entscheidenden Fehler gemacht, denn die Hütte steht nicht an der Grenze, sondern auf der Grenze. Etwa ein Viertel der Hütte steht auf dem Schindervasen. Drei Viertel stehen allerdings auf dem Grundstück, das jetzt der Geschäftsmann Falko gekauft hat.
Mehr auf Falkos Seite.
Ja, Falko hat übrigens nicht nur den Brief geschrieben, nachdem er das Grundstück gekauft hat. Kurze Zeit nach dem Kauf hat er gleich mal ein zweites Tor in die Hütte bauen lassen und den Boden rausgerissen. Außerdem hat er in seinem Teil der Hütte sein eigenes Zeug eingelagert. Also Falko ist eigentlich eingezogen in dieser Hütte. Der denkt einfach, das ist komplett meins. Das steht ja auf meinem Grundstück. Und dann hat er einfach alles voll gemacht damit. Krass, ne? Was wir auch dazu sagen müssen, die meisten Informationen zu dieser Geschichte haben wir aus einer 90-minütigen Doku, die im SWR und auf Arte lief. Und gemacht wurde sie von Andreas Geiger.
Nein. Ja. Okay.
Also der ist ja Filmemacher und er hat seine Geschichte quasi selbst verfilmt. Also wir wissen sehr viel über seine Perspektive und seine Gedanken, aber sehr wenig über Falko. Ne?
Ja, es ist auch ein bisschen auch einseitig.
Ja? Ja, aber ich glaube, der SWR und Andreas, die werden das ja offenbart haben, ist ja klar, der wird ja gesagt haben, dass es um ihn geht. Und Falko hat sich übrigens nie zu Wort gemeldet. Der hat sich dann immer so sehr bedeckt gehalten. Ich denke mal, weil er auch weiß, das ist so David-Goliath-kampfmäßig. Da kommt so ein reicher, schnöseliger Unternehmer, der sagt, ich will die Hütte haben und will jagen und so. Und dann Andreas, der schon in 700. Generation da irgendwie ist auf dieser Wiese. Also das hätte auch nicht gut ausgesehen, glaube ich, für Falko. Was feststeht ist, Falko hat der Stadt Donsdorf ein Waldstück, genauer gesagt diesen Gemeindewald Messelberg, abgekauft. Aber nicht nur das. Oben auf dem Berg hat er nämlich zusätzlich dazu einen alten Hof gekauft, praktisch sein Jagdschloss. Also er ist ja, wie gesagt, leidenschaftlicher Jäger. Das ist ein alter Hof, den er so ein bisschen aufmotzt und der auch richtig schön gelegen ist. Und von dort hat man eine richtig schöne Aussicht auf die hügelige Landschaft. Es scheint ein bisschen so, als ob Falko sich dort oben sein eigenes ganz privates Reich aufbaut. Mhm. Er separiert sich so ein bisschen, versucht wohl zunächst sogar einen sehr bekannten Wanderweg, der an seinem Hof vorbeiführt, komplett zu sperren. Klingt so ein bisschen wie diese Millionäre, die irgendwie so ein Haus am Strand kaufen
und dann absperren.
Und dann
sowas.
Sagen so, nee, Locals, ihr dürft jetzt hier nicht schwimmen gehen. Er versucht wirklich, diesen bekannten Wanderweg dann komplett zu sperren. Das wird ihm aber zumindest teilweise verboten, denn in Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass Wanderwege frei bleiben müssen, selbst wenn sie durch Waldstücke von Privatpersonen führen. Das fällt unter das freie Betretungsrecht in Wald und Flur für jedermann und jeder Frau. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, auf legale Art und Weise Leute vom Betreten solcher Wege abzuschrecken. Also zum Beispiel Bären oder Bienen, nee. Zum Beispiel mit Privatschildern, vielleicht hast du sowas schon mal gesehen. Oder Warnschilder vor Hunden.
Beware Dog, ja.
Sowas halt. Oder mit Toren, die zwar offen stehen, aber irgendwie so den Eindruck vermitteln, dass das Durchgehen nicht erlaubt ist. So. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob Falco diese Maßnahmen ergriffen hat oder nicht. Aber ehrlich gesagt, ich finde dieses so privater Weg nicht durchgehen oder so. Das hat mich noch nie abgehalten.
Privatgelände, bei Privatgelände bin ich sofort raus.
Ja, echt? Krass, okay. Also ja. Scheiße, vielleicht muss ich vorsichtiger sein. Naja, also scheinbar geht es aber Falco nicht nur um die Fläche, denn mit dem Wald hat er ja schon ein riesiges Grundstück gekauft. Aus irgendwelchen Gründen scheint ihm diese Hütte echt ein Dorn im Auge zu sein. Denn dieser Brief, den Andreas Geiger im Dezember 2012 von Falco bekommt, das ist erst der Anfang eines jahrelangen Streits.
Boah.
Ich verstehe nicht, die haben immer so langen Atem, die Leute, ne? Ich vergesse total oft, mit wem ich Streit habe. Ich habe eine Liste. Aber wirklich, das passiert mir andauernd. Ich vergesse so oft, außer wir haben einen ganz krassen Beef, dann vergesse ich das wahrscheinlich nicht, aber...
Ich muss sagen, aber ich glaube, mit keinem Streit.
Mit keinem Menschen auf dieser Welt hast du Streit.
Gerade momentan bin ich streitfrei.
Krass.
Ich hatte mal einen mit meiner Nachbarin.
Sonnenschein.
Mit meiner Nachbarin, ganz leicht.
Ja.
Der ist jetzt weg und komplett das Gegenteil. Ihre Tochter bringt meiner Tochter Klavier bei, also we are made in heaven.
Krass. Ich habe mit, ich muss kurz in meine Liste gucken, 163 Leuten aktuell Streit.
Juicy.
Ja, es macht Spaß. Also, es ist quasi jetzt der Beginn eines jahrelangen Streits zwischen Andreas und Falco. Andreas geht jetzt erstmal zu einem befreundeten Rechtsanwalt und fragt, was er jetzt tun kann. Der schlägt vor, beim Amtsgericht zu klagen, und zwar auf Räumung und Herausgabe der Hütte. Ja, denn... Und jetzt geht's los. Wenn es sich um einen sogenannten entschuldbaren Überbau handelt, also nicht um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, dann bleibt die Hütte insgesamt in Andreas Eigentum und er alleine dürfte über die Hütte entscheiden, obwohl sie teilweise auf Falcos Grundstück steht.
Ja.
Also Falco dürfte dann lediglich eine Entschädigung für seinen Teil des Grundstücks verlangen. Andreas klagt also, hört sich ja gut an, und hat tatsächlich Erfolg. 2 Jahre nach dem Brief gibt das Amtsgericht der Klage statt. Laut Gericht haben die Großeltern von Andreas beim Bau der Hütte nur leicht fahrlässig gehandelt. 4/4 von der Hütte, die komplette Hütte, ist also damit weiterhin Andreas Eigentum. Andreas ist mega happy über das Ergebnis. Und du kannst dir aber denken,
Falco
von oben von seinem Jagdschloss denkt sich so, das geht nicht. Er verständigt die Baurechtsbehörde und mit dieser Begründung, Falco zweifelt an, dass die Hütte dort überhaupt legal errichtet wurde. Damit will er erreichen, dass die Hütte abgerissen werden muss. Also besucht das Bauamt die Hütte, um sich das Ganze mal aus nächster Nähe anzuschauen. Ein Mitarbeiter vom Bauamt geht um die Hütte, inspiziert das Holz, klopft fachmännisch die Wände ab und er ist nicht wirklich so begeistert. Er sagt, hey, die Hütte ist nicht wirklich stabil, vor allem gibt es aber auch keine Baugenehmigung, wir sind immer noch in Deutschland. Zum Zeitpunkt, als die Hütte errichtet wurde, gab es scheinbar keine Genehmigung, sagt er. Das kann ja gar nicht sein. Andreas muss jetzt aber dem Bauamt beweisen, dass die Hütte wirklich damals vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde und eine Genehmigung hatte. Und ich glaube, er mag sowas auch, weil er ja auch durch seinen Beruf, glaube ich, viel recherchiert. Er geht alte Dokumente durch, Baupläne, schaut sich mit seinem Vater, dem Sommerhelm, alte Fotos von der Familie und der Hütte an. Versteht dadurch zwar noch mal besser die emotionale Bedeutung der Hütte, aber so einen Beweis, dass die Hütte wirklich eine Genehmigung hatte, findet er nicht. Andreas holt sich jetzt wieder Hilfe, diesmal von einer befreundeten Architektin. Ich finde, das macht man auch im Dorf so. Ne? Man hat dann immer so, ach, wir kennen doch hier den
Müller.
Man braucht kein Google eigentlich in der kleinen Stadt oder auf dem Dorf. Ne? Also er fragt diese Architektin und von ihr erfährt er dann, dass zu der Zeit, als die Hütte gebaut wurde, eine Polizeiverordnung als Genehmigung für Bauvorhaben gereicht hat. Also quasi vor dem Zweiten Weltkrieg, dann war das halt so. Also wenn Andreas diese Polizeiverordnung findet, könnte er damit argumentieren, dass die Hütte damals mit Genehmigung gebaut wurde. Also geht Andreas zur Polizei. Und er hat Erfolg.
Boah, ist ein Detektiv.
Krass, ne? Ja. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Spaß dran hatte.
Ja, ich habe schon Spaß beim Zuhören.
Er geht zur Polizei, er hat Erfolg, denn es gibt tatsächlich ein altes Dokument im Archiv der Polizei. Ich liebe deine Begeisterung.
Das ist so cool.
Im Archiv der Polizei, was als Beweis reichen könnte. Das Dokument bestätigt, dass diese Hütten zu der damaligen Zeit nicht genehmigungspflichtig waren. Man musste sie lediglich bei der Polizei anmelden. Also er hat im Prinzip, und das ist Deutschland, einen Zettel, der bestätigt, dass er keinen Genehmigungszettel braucht.
Oh mein Gott.
Mit diesem Zettel geht Andreas dann wieder zurück zum Bauamt. Aber das Bauamt ist nicht ganz so überzeugt davon, denn der Beweis, dass die Hütte wirklich ordnungsgemäß bei der Polizei angemeldet wurde, fehlt halt immer noch. Es gibt zwar Gebäudepläne, die Andreas gefunden hat, bei denen auch das Baujahr 1937 draufsteht, aber das alles reicht nicht als Beweis. Ab da würde ich ja schon, als Andreas, ich würde durchdrehen.
Könnte nicht mehr
wie
schlafen.
Wie kannst du das denn dann beweisen? Also, und vor allem, wie kannst du dann am Ende deine Hütte retten, wenn auch das nicht ausreicht? Dann gibt es aber noch mehr schlechte Nachrichten für ihn. Anfang 2016, also so ein bisschen mehr als 3 Jahre nach dem Brief von Falco, meldet sich das Landgericht Ulm. Bei dem hat Falco nämlich in der Zwischenzeit Berufung gegen das Urteil vom Amtsgericht eingelegt. Das Landgericht gibt der Berufung statt und ändert das erstinstanzliche Urteil ab. Es bestätigt also, dass nur das eine Viertel der Hütte auf dem Schindervasen Andreas gehört und die anderen 3 Viertel Falco. Und deshalb kann Falco seinen Teil der Hütte abreißen. Andreas ist voll verzweifelt, weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll, hat nur noch einen letzten Ausweg.
Geht ins Fernsehen. Das ist die Lösung für alles.
Andreas muss mit Falco reden. Denn die beiden
haben noch nicht miteinander
geredet. Es sind schon mehrere Jahre seit dem ersten Brief vergangen, aber die 2 Streitparteien haben noch nie so richtig miteinander geredet. Es habe nur ein Gespräch gegeben, von dem Andreas in der Doku erzählt. Das war kurz nach dem ersten Brief. Andreas Vater, Sommer Helmut, sei wohl auch dabei gewesen. Damals habe Helmut dem Unternehmer Falco sogar einen Tausch angeboten. Falco bekommt einen Teil der Wiese und dafür überlässt er den Geigers die Hütte. Er habe Falco auch Geld angeboten, um ihn den Teil des Grundstücks abzukaufen. Und diese Angebote hat Falco laut Andreas abgelehnt. So richtig gut scheint das Gespräch irgendwie nicht so gelaufen zu sein. Ich denke, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es dann in den Jahren danach halt einfach dann nicht mehr zum Gespräch gekommen ist. Also die hatten ein einzelnes kurzes Gespräch, war so frustrierend.
Okay.
Dann haben sie gesagt, nee, vergiss es. Andreas beschließt jetzt also, er muss Falco selbst zur Rede stellen. Und das macht er ausgerechnet auf der jährlichen Jagdgenossenversammlung, wo Falco anwesend sein wird. Das Ganze findet in einem Gemeindesaal in Donsdorf statt. Das Publikum ist, wie du dir vielleicht denken kannst, eher alt als jung, eher männlich als weiblich. Auf den Tischen stehen Biergläser und auf dem Teller sind auf jeden Fall
Würstchen.
Rehmedaillons, Würstchen, was Leckeres aus dem Nacken, was aus der Schulter. Auf jeden Fall keine Veggie-Schnitzel. Mhm. Es werden Reden gehalten, Glückwünsche an Jubilare ausgesprochen und im Anschluss dann gut gegessen und geschwätzt. Andreas fühlt sich hier ein bisschen fehl am Platz, wartet aber in einer Ecke und beobachtet Falco erstmal. Andreas ist sich nicht so richtig sicher, soll er ihn ansprechen? Was ist, wenn das Gespräch eskaliert? Aber irgendwann kommt dann der Moment, Falco steht für einen Moment alleine an der Bar und Andreas denkt sich, ich muss schnell handeln, ich werde jetzt Falco konfrontieren.
Oh mein Gott, oh Gott. Hi, ich möchte auch einen Wodka-Martini, super.
Hi. Ach, was machst du denn hier?
Hey!
Also, es muss awkward gewesen sein. Die haben ja Stress, die waren sogar vor Gericht, aber die haben nie so richtig miteinander geredet. Ich glaube, Andreas hat sich so vorsichtig herangetastet. Der scheint mir so ein bisschen der Besonnene. Er will, glaube ich, so die emotionale Bedeutung der Hütte so ein bisschen hervorheben und bittet Falco darum, dass sie sich irgendwie einigen. Falco blockt ab.
Okay.
Ganz sympathischer Typ, blockt ab. Das Gespräch läuft nicht gut. In der Doku sagt Andreas auch, er habe nicht das Gefühl, dass der Unternehmer versteht, warum die Hütte für die Geigers eben mehr ist als nur eine alte Holzhütte.
Mhm.
Und die beiden finden einfach da nicht so richtig zusammen. Was ich irgendwie spannend finde, ist, Falco behauptet, dass er nie mit Helmut geredet habe.
Was nicht stimmt.
Was aber nicht stimmt, weil es gab ja dieses angebliche Gespräch, ne, wovon ich dir eben erzählt habe. Also entweder haben alle irgendwie eine unterschiedliche Wahrnehmung von dem, was passiert ist, oder eine Partei lügt.
Aber was ist der Benefit da zu lügen?
Zu lügen.
Aber wenn du was kaufst, dann hast du ja automatisch dieses Gefühl, das gehört dir.
Das gehört dir, ja.
Beide Parteien sagen, das gehört mir.
Ja, und das ist so typisch, finde ich, auch für die Fälle, die wir bei Cuff Crimes oft haben. Beide Parteien lassen einfach nicht locker.
Ja, das ist
es. Es geht, glaube ich, aber auch um Tradition auf Andreas Seite. Und bei Falco geht es irgendwie so ums Recht bekommen. Wie du sagst, er hat sich irgendwie diesen Traum von dem Jagdschloss mit der Hütte und von diesem Leben.
Nur nochmal, also der Andreas, also der hat ja doch auch ein Jahr nicht mitgekriegt, dass der Falco da schon eingezogen ist.
Ja, das finde ich halt auch.
Also das heißt, diese Hütte ist auch nicht so
wie... täglich im Gebrauch sein.
Dass das dein Großvater gebaut hat, okay, I get it, aber du warst jetzt auch schon lange nicht mehr da. Der eine ist Unternehmer, ist klar, immer so...
Boo-Guy,
right?
Ja.
Aber jetzt ganz auf seiner Seite muss ich auch... So.
Am Ende kann keiner der beiden Seiten auf mich zählen, auf meinen Support.
Können
sie
nicht zusammen irgendwie eine kleine Bar aufmachen? Also was zusammen machen, was zusammen kreieren?
Kurze Zeit nach dem Gespräch der beiden, jetzt sind wir im April 2016, kommt noch ein Brief von Falco bei Andreas Geiger an. Und darin steht, Sehr geehrter Herr Geiger, ich hätte Interesse daran, obiges Flurstück zu erwerben. Bitte teilen Sie mir mit, ob Ihrerseits ein Verkaufsinteresse besteht. Ich würde mich freuen, bis zum 30. April 2016 von Ihnen zu hören. Mhm. Das heißt, er hat sich gedacht, pass mal auf, ich kaufe den ganzen Scheiß jetzt. Ich kaufe den ganzen Bums. Ich kaufe diese Schindervasen und dann ist gut.
Ach, der will Schindervasen kaufen?
Genau, das ganze Wiese, worauf alles draufsteht. Das ist dann die Idee. Andreas überlegt wirklich eine Weile, aber er beschließt, seine Wiese letztlich nicht zu verkaufen. Mehr als ein Jahr vergeht dann nochmal, bis im Juni 2017 wieder ein Brief reingeflattert kommt. Diesmal nicht von Falco, sondern vom Baurechtsamt. Und auch diesmal gibt es wirklich schlechte Nachrichten für Andreas. Das Bauamt schreibt, die Standsicherheit der Hütte könne nicht bescheinigt werden. Sie sei einfach zu unsicher und baufällig. Es fehlen zum Beispiel Elemente im Dach, die die Hütte stabilisieren. Und auch das Fundament ist nicht so ausreichend gebaut, dass man das jetzt irgendwie noch weitere Jahre unterhalten kann. Das Bauamt fordert Andreas Geiger deshalb auf, die Hütte nicht mehr zu betreten und muss sie gegen jeglichen Zutritt sichern. Es scheint das Ende der Hütte zu sein. Doch dann kommt auf einmal die mögliche Rettung für Andreas. Und zwar aus einer Richtung, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Wer könnte die Hütte retten wollen und zu einem anderen Zweck wieder verwenden?
Okay, das könnten Nachbarn sein.
Ja.
Lauber. Vereine?
Ja, aber in welche Richtung, in welche Richtung, in welche Richtung?
Jäger.
Nein.
Party People.
Es ist eine Kunsthalle. Eine Kunsthalle in der Nähe von Donsdorf, die hat von der Geschichte mitbekommen und die will jetzt Andreas helfen. Jede Hilfe kommt ihm wirklich recht, also fährt er bei der Kunsthalle vorbei und trifft dort den Direktor. Und er hat eine Vision für die Hütte.
Das wusste ich.
Der Kunstdirektor sagt, hey, lass uns die Hütte weiterleben lassen, indem wir sie zu einem Kunstwerk transformieren. Dann wäre ein Abriss plötzlich gar nicht mehr so einfach, denn wenn ein Künstler aus der Hütte ein Kunstwerk schafft, kommt nämlich das Urheberrecht ins Spiel. Krass, das ist echt schlau.
Untouchable.
Vor einem Abriss der Hütte müsste dann also wahrscheinlich erstmal verhandelt werden, was für einen kulturellen Wert sie besitzt. Mhm. Das finde ich ganz schön.
Ja, absolut.
Mastermind, ne?
Ja.
Der Direktor der Kunsthalle connectet Andreas direkt mit einem Künstler, der für die Hütte auch schon eine Idee hat. Der Künstler schlägt vor, die heilige Familie aus Holz zu bauen.
Da sind wir wieder.
You remember? Okay. Maria, Josef, das Jesuskind, Ochse und Esel. Laut dem Künstler spiegelt die Hütte damit so ein bisschen die Flüchtlingsthematik wider. Josef und Maria, die einen Ort zum Nächtigen suchen und überall rausgeschmissen werden. Und am Ende dürfen sie aber in einem Stall schlafen, in dem Fall hier in Donsdorf, also in der Hütte. Andreas, der Dokumentarfilmer, der ist begeistert. Das ist echt eine gute Idee, finde ich.
Ja.
Weil 2016, das ist ja so ungefähr ein Jahr, nachdem viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Das ist also, glaube ich, das Thema ist dann in aller Munde. Ja. Das ist ein ganz guter Kniff, finde ich. Der Künstler fährt dann letztlich zur Hütte und hat einige richtig dicke Baumstämme im Gepäck. Dann fängt er an, mit einer Motorsäge die Figuren in Lebensgröße zu schnitzen. Aber die Figuren, die stehen ja nicht random in der Hütte herum. Das wissen wir von der Szene am Anfang der Folge. Die werden in der Hütte entlang der Grenzlinie in einer Reihe aufgestellt.
Ach.
Die eine Hälfte der Figuren ist auf der Hüttenseite von Andreas.
Ja.
Die andere Hälfte gibt es nicht. Die Figuren werden nämlich in der Mitte geteilt. Außer das Jesuskind, das traut sich der Künstler aus religiösen Gründen nicht zu teilen. Wenn man also vor dem offenen Tor der Hütte steht, sieht es so aus, als würde dort die ganz normale heilige Familie stehen. Schaut man aber durch ein Guckloch, das auf der Höhe der Grenze seitlich in die Hütte gesägt wurde, erkennt man, dass den Figuren ein Teil fehlt.
Man sieht alles vorne, wenn man von vorne guckt, genau. Sieht man sie. Wenn man umdreht, ist es alles sozusagen
dann
durchgeschnitten.
Fehlt was, dann fehlt die hintere Hälfte quasi.
Ja.
Also wenn
der
man
Rücken,
vor dem,
der Hinterkopf ist dann
genau.
weg. Yes.
Von vorne sieht es normal aus, von der Seite durch dieses Guckloch sieht man, dass der hintere Teil halt fehlt. Andreas sieht das Ganze als Symbol dafür, dass Reiche und Mächtige in ihre Grenzen gewiesen werden müssen, um den Ausverkauf der Natur und des Gemeinguts zu verhindern.
Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so eine Nummer zu viel ist. Ne? Also diese Geflüchteten-Ebene, die habe ich noch verstanden. Und jetzt noch so ein bisschen diese Kapitalismuskritik vielleicht. Ich weiß es nicht. Also irgendwie finde ich das ein bisschen symbolisch, ein bisschen aufgeladen. Aber das Kunstwerk wird auf jeden Fall zeitlich sehr passend fertig. Am 3. Advent 2017, fast 5 Jahre nach dem ersten Brief von Falco an Andreas, feiert Andreas eine große Einweihungsfeier, bei der er den DonsdorferInnen das neue Kunstwerk zeigt. Das finde ich ein bisschen, hat fast so eine Provokation, oder?
Absolut.
Ich kann dir sagen, die ganze Kunstaktion hat der Hütte auf jeden Fall nochmal mehr Aufmerksamkeit verschafft. Das Bauamt hatte ja aber die Hütte schon als baufällig eingeordnet und daran ändert ja auch die Kunst.
Stimmt,
nichts, ne?
Also eigentlich durfte ja Andreas gar nicht hin.
Genau, aber dadurch, dass sie es halt zu einem Kunstwerk gemacht haben, Der wow. Künstler konnte das dann ja betreten und hat daraus ein Kunstwerk gemacht,
wow.
haben wir plötzlich die Diskussion verschoben von ja. baufällig zu Urheberrecht. Das heißt halt auch, die Hütte, ne, die hat eine Lebensdauer, eine festgelegte, weil irgendwann wird sie halt einstürzen, ob jetzt Kunstwerk oder nicht. Und laut Andreas weigert sich Falco, ein bisschen verständlicherweise auch, seinen Teil der Hütte zu renovieren und sicher zu machen.
Mhm.
Deshalb bleibt die ganze Hütte einsturzgefährdet.
Okay.
Und Andreas Geiger kann natürlich ohne Falcos Einverständnis also nichts an der Hütte verändern. Deshalb darf seit 2020 niemand mehr die Hütte betreten. Und das hat die Baurechtsbehörde Falco und Andreas untersagt. Die sind halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie so zwei kleine Jungs, die Hausverbot in ihrem eigenen Haus bekommen. Ich frage mich so ein bisschen, wie sieht es heute auf dem Schindervasen aus? Vielleicht fragst du dich das auch. Ich habe die Auflösung für dich. Die Hütte steht noch. Also seit 2020 haben die beiden ja Hausverbot, alle haben Hausverbot. Aber 6 Jahre später, die Hütte steht noch. Und das ist richtig krass. Die hat sogar einen Eintrag bei Google Maps. 8 Bewertungen und 5 Sterne. 5,0. Okay. Glatt.
Was sind die Bewertungen?
Sehr schön. Wirklich sehenswert. Das ist bestimmt Andreas. Andreas und der Künstler. Schreiben 2 BesucherInnen. Das Ding ist aber, das Jesus-Figuren-Kunstwerk gibt es heute auch gar nicht mehr. Was ist da noch da, ne? So ein bisschen marodes Holz. Wegen des Kunstwerks war die Hütte eine Zeit lang so ein krasser Touri-Magnet, dass die halben Figuren schließlich abgebaut werden mussten. Die Hütte ist ja offiziell immer noch einsturzgefährdet und das war dann einfach zu gefährlich.
Also die konnten es nur durch dieses Loch betrachten, oder
du
was?
Du konntest es von vorne sehen und durch das Guckloch konntest du sehen, dass hinten den Figuren ja. ein Teil fehlt.
Verstehe.
Und das ist dann aber irgendwann weg, weil die Leute sind dahin gepilgert scheinbar. Falco sitzt und raucht seine millionste Zigarette und denkt, das gibt's doch gar nicht. Ich hasse die Leute. Also ich kann dir nicht sagen, wie es bei Falco aussieht, obwohl wir uns das gerade sehr schön vorgestellt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach irgendwann ein neues Hobby gefunden, was nichts mit Natur und draußen zu tun hat. Vielleicht jagt er aber inzwischen sehr glücklich durch seinen Wald und verbringt richtig viel Zeit auf seinem Jagdschloss. Andreas sagt von sich, er hat mittlerweile seinen Frieden mit der Hütte gefunden. Vielleicht,
der kann ja nicht mehr hin.
Weil sie jetzt auch anders in Erinnerung bleibt. Also dieses Kunstwerk und was sie da gemacht haben, hat der Hütte den Spitznamen Halbe Hütte verliehen und auch so ein bisschen den Fokus eben vom Bauamt und ja, Familiending zu halt Kunstwerk so geschoben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem konnte Andreas ja seinen Teil der Geschichte in einer Dokumentation zeigen und hat dafür richtig gutes Feedback bekommen.
Schön.
Ich denke, weil solche Streitigkeiten vor allem so unter NachbarInnen in der Provinz irgendwie lösen die ja was in uns aus. Ich meine, das ist ja auch ja, 50% von diesem Podcast.
Ja, ich weiß.
2025 gab es dann nochmal mehr Aufmerksamkeit für diese halbe Hütte. Die Story hat es auf eine Theaterbühne geschafft.
Oh, wow. Und 2026, einer der erfolgreichsten True Crime Podcasts, hat auch eine Folge drüber gemacht.
Das ist cool. So nämlich.
Woohoo.
Anfang 2026 hat Andreas Geiger ein Buch über Streuobstwiesen veröffentlicht. Irgendwas hat er mit Wiesen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie beim nächsten Oktoberfest 2027 oder so und so eine halbe Hütte bald. Da hat und da irgendwie so ein halbes Händel verkauft oder so. Halb ist, glaube ich, sein Ding. Wiesen ist sein Ding. Ich weiß nicht. Also vielleicht ist die Geschichte auch noch nicht so richtig zu Ende. Geeinigt haben sie sich ja nicht. Und die Hütte wirklich? Gibt es noch. Also ist eigentlich noch alles offen. Uns interessiert natürlich auch, was ihr über den Donsdorfer Hüttenstreit denkt. Meint ihr, Falco wird nochmal auf sein Recht bestehen?
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen. Immerhin ist es offiziell zu 3/4 seine Hütte. Andererseits hat sie eben aber auch einen emotionalen Wert für Andreas und seine Familie und für die Künstler-Community. Und die Menschen, die gerne 5 Sterne auf Google vergeben. Also schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram, da heißen wir
@cuffcrimes.
Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns natürlich auch gerne. Oder meldet euch, wenn ihr ein Cuffcrime aus eurem Dorf kennt, das wir uns mal ganz genau angucken sollten. Und wenn euch Cuffcrimes gefällt, dann habt ihr ja vielleicht noch mehr Lust auf Stories mit tiefen Abgründen. Deshalb empfehlen wir euch den Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft. In Schlechte Gesellschaft findet ihr die besten Polit- und Psychokrimis aus der ganzen ARD. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien. Schlechte Gesellschaft findet ihr in der ARD Sounds App. Den Link dazu gibt es wie immer in den
Shownotes.
Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autor der Folge war Benjamin Markthaller, Redaktion SWR Chris Eckert, Redaktion Radio Bremen Amelie Neumann, Redaktion Kugel und Niere Pauline Klaassen und Lina Kempenich, Audioproduktion Joey Fleischhauer, Sounddesign Robert Sladecek.